Ich will euch gleich reinnehmen in die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, was ihr irgendwie mit der Geschichte schon verbindet, was euch einfällt, wenn ihr diesen Begriff die Frau am Jakobsbrunnen hört. Meistens hat man da ja schon ein Bild und wenn ihr die nicht kennt, auch nicht schlimm, ich nehme euch gleich komplett mit die Geschichte rein. Aber erstmal, wo steht diese Geschichte eigentlich gerade? Was ist Jesus gerade am Machen? Wir sind noch ziemlich am Anfang des Johannesevangeliums, das ist Johannes 4. Jesus hat gerade auf einer Hochzeit Wasser in Wein verwandelt, so sein erstes richtiges Wunder. Er hat zum Passafest in Jerusalem Geldwechsler aus dem Tempel vertrieben. Und zuletzt hat er dem Pharisäer, also einem wichtigen jüdischen Gelehrten, Fragen beantwortet. Interessanterweise ist die Geschichte sehr ähnlich zu der, die wir jetzt hören. Und jetzt ist er auf Reisen durch Israel. Dabei kommt er durch das Gebiet der Samaritaner. Die Beziehung zwischen den Juden und den Samaritanern ist gar nicht so einfach. Es sind eigentlich beides jüdische Glaubensrichtungen. Also eigentlich haben die viel gemeinsam. Beide nutzen die fünf Bücher Mose als so das zentrale Buch. Aber sie haben auch Unterschiede. Ein zentraler Unterschied ist, dass für die Juden Jerusalem super wichtig ist als der Ort der Anbetung. Für die Samaritaner ist es ein Berg, der Gerizim, der hier in der Gegend ist, wo wir gerade sind. Und das führt zu Spannungen, das führt zu ziemlichen Spannungen zwischen den beiden Gruppierungen. Und die geraten auch immer mal wieder aneinander. Wir haben in der Geschichte immer wieder Beispiele, wo es auch zu Gewalt wirklich zwischen den Gruppierungen kommt. Auch in der Bibel finden wir diese Spannung. Die Geschichte vom barmherzigen Samaritaner, die haben die meisten schon mal gehört, die funktioniert nur so gut, weil auf der einen Seite der Schriftgelehrte steht, der Priester, die hohen jüdischen Gelehrten, die wichtigen, gläubigen Menschen bei den Juden, und auf der anderen Seite der Samaritaner, dem gar nichts zugetraut wird, gegen den es Vorurteile gibt. Aber das ist dann der hilft. Deswegen funktioniert diese Geschichte so gut. Und da sind wir jetzt gerade, bei den Samaritanern. Jesus ist in dem Land von denen, gegen denen die Juden sowieso schon Vorurteile haben, mit denen sie sowieso schon nicht gerne reden. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, auch Jesus und die Jünger, das waren Juden. Für die galt das genauso, auch da gab es Vorurteile, auch die haben nicht so gerne mit den Samaritanern geredet. Wir merken, bei Jesus ist es ein bisschen anders, aber bei den Jüngern ist es auf jeden Fall so. Und sie sind auf Reise. Und es ist Mittag, es ist ziemlich warm, ziemlich heiß wahrscheinlich sogar. Die Reise ist anstrengend. Die Jünger gehen ins Dorf, die wollen was zu essen holen. Und Jesus bleibt zurück am Brunnen. Da lese ich jetzt aus Johannes vor. Ich werde immer zwischendurch einen Teil vorlesen, dann erzähle ich wieder einen Teil, weil die Geschichte sehr lang ist. Dann lese ich wieder einen Teil vor. Ich bin jetzt in Johannes 4, Vers 6. Ich habe als Übersetzung die Basisbibel dabei. Das heißt, in mancher Übersetzung ist es ein bisschen anders. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde, also zur Mittagszeit. Da kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Jesus spricht jetzt also nicht nur mit einem Samaritaner, einer Samaritanerin, sondern auch noch mit einer unbegleiteten Frau. Das ist für die Zeit ziemlich unüblich. Wenn man so eine Leiter aufstellen würde, wer wie viel Macht und Anerkennung hat, ist Jesus als so irgendwie schriftgelehrter Rabbi, wird er ja durchaus bezeichnet, relativ weit oben. Irgendwo unten kommen die Samaritaner und darunter ist noch diese Frau. Und nicht nur das ist an der Stelle interessant, sondern es ist auch Mittagszeit. Die Frau holt mittags Wasser in der absoluten Hitze. Warum nicht morgens oder abends, wenn es nicht so anstrengend ist, wenn es kühler ist in der Stadt? Vielleicht, weil sonst niemand da ist. Da ist viel Raum für Fragen, für Hinterfragen. Aber zurück zum Bibeltext, weil der Frau ist diese ganze Hierarchie ziemlich bewusst. Da sagt die Samaritanerin zu ihm, du bist ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Und Jesus nutzt diese Frage der Frau, um in eine theologische Diskussion einzusteigen. Das macht er ganz gerne. Weißt du eigentlich, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht? Und weißt du, wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken? Wenn du das wüsstest, dann würdest du ihn bitten, dass er dir lebendiges Wasser gebe. Die Frau weist dann darauf hin, dass der Brunnen, an dem sie stehen, von Jakob höchstpersönlich angelegt wurde und die Samaritaner sich auch auf Jakob zurückführen. Und Jesus antwortet mit einem Satz, den man immer wieder hört. Ich glaube, das ist einer der bekanntesten Sätze aus dieser Geschichte. Vers 14, aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser. Das ist so der erste Abschnitt dieser Geschichte. Dann gibt es ein zweites Thema. Und der wird mir eingeleitet in den Sätzen, die mich überhaupt auf diese Geschichte erst aufmerksam gemacht haben. Ich mache Kinderschutz, ich beschäftige mich viel mit Gewalt. Und das sind die Sätze, die diese Geschichte in Bezug auf Gewalt so spannend macht. Jesus sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete die Frau, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagte zu ihr, das stimmt, was du sagst, wenn du sagst, du hast keinen Mann. Denn 5-mal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Dieser Abschnitt öffnet viel Raum für Fantasien. 5 Männer hat sie gehabt? Warum hatte sie 5 Männer gehabt? Und warum ist der Mann, mit dem sie jetzt zusammen ist, nicht ihr Mann? Was ist da im Hintergrund? Das müssen wir doch jetzt erfahren. Wie erklären wir uns diesen Satz? Ich würde euch einen kurzen Moment geben, mal überlegen, wie erklärt ihr euch diesen Satz? Was für Geschichten vermutet ihr da? Was für Geschichten habt ihr dazu gehört? Was erwartet ihr da? Was könnte da sein? Und merkt euch das, was da jetzt kam. Da kommen wir später drauf zurück. Aber erstmal möchte ich die Geschichte zu Ende erzählen, dass wir die ganze Geschichte da haben. Weil jetzt kommen wir nämlich, glaube ich, zu dem theologischen Kern der Geschichte, zu dem, warum diese Geschichte überhaupt da ist. Und eingeleitet wird das mit der Frage, wie das jetzt mit den Juden und Samaritanern ist. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg verehrt, aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren. Und an der Stelle löst sich Jesus spannenderweise von diesem Juden gegen Samaritaner ein bisschen. Er sagt zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Er relativiert das in dem nächsten Satz, aber es ist trotzdem schon mal eine spannende Beobachtung. Okay, das weitet sich da, dieses Bild. Es geht nicht mehr Juden gegen Samaritaner hin, sondern es schließt sich zusammen. Ich überspringe den Satz, wo es hier so ein bisschen relativiert, weil jetzt ist so dieser Punkt, auf den die Geschichte, glaube ich, zuläuft. Da sagt die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt. Man nennt ihn auch Christus, den Gesalbten. Wenn er kommt, wird er uns über all das Auskunft geben. Und Jesus antwortet, ich bin es, der mit dir spricht. Ich glaube, das ist das, worum es bei Johannes, also dem Evangelisten bei dieser Geschichte geht, um die Selbstoffenbarung Jesu. Es ist auch, glaube ich, die erste Selbstoffenbarung in dieser Klarheit im Johannesevangelium. Es geht vorher schon ein bisschen in die Richtung, aber so wirklich das erste Mal Jesus sagt, ich bin der Messias, ist an dieser Stelle. Den Rest fasse ich ganz schnell zusammen. Die Menschen aus dem Dorf kommen dazu, bitten Jesus noch ein bisschen länger zu bleiben und es kommen ganz viele zum Glauben an Jesus. Es gibt zwischendurch noch eine kurze Geschichte mit den Jüngern, wo es dann um Nahrung geht, aber das ist für uns gerade nicht so relevant. Und ich glaube, da können wir schon sehr viel drüber sehen, über das Jesus als Wasser des Lebens, über die Selbstoffenbarung von Jesus als Messias. Da kann man lange drüber reden, da kann man sehr viel draus lernen. Da möchte ich aber jetzt nicht hingehen. Ich möchte mich in eine andere Richtung gehen, das, was ich vorhin schon gefragt habe. Weil ursprünglich bin ich auf diese Geschichte gekommen, weil ich auf der Suche nach einem Bibeltext über Gewalt war und mich gefragt habe, okay, welcher Bibeltext redet denn von Gewalt? Ja klar, die Frau am Brunnen, war ich sofort dabei. Ja, da geht es doch um Gewalt. Dann habe ich den Text gelesen und gemerkt, die Sünderin kommt gar nicht vor. Die Frau, die Gewalt erlebt, das kommt an der Stelle gar nicht vor. Das sind alles Interpretationen. Die Sünderin am Jakobsbrunnen mit den vielen Männern, das ist da gar nicht. Das war alles in meinem Kopf. Alles in unseren Köpfen. Da haben wir unsere eigenen Geschichten geschrieben. Wir haben ja nur diesen einen Satz. Du hast 5 Männer gehabt und der jetzige ist nicht deiner. Was ist da gerade passiert? Wo bin ich falsch abgebogen? Wo sind wir falsch abgebogen? Warum ist das so? Vor allem kommt ja noch dazu, dass die Frau in der Geschichte gar nicht so zentral ist. Die Geschichte dreht sich um Jesus, um seine Selbstoffenbarung, um ihn als das Wasser des Lebens. Die Frau hat ja nicht mal einen richtigen Namen, der bekannt ist. Das ist die Frau am Jakobsbrunnen oder die samaritanische Frau. Aber ich finde es wichtig, da jetzt einzusteigen und uns mal anzuschauen, was ist da eigentlich passiert. Weil da können wir, glaube ich, sehr viel drüber lernen. Schauen wir uns diese Frau also einmal an. Wir wissen, dass sie eine Samaritanerin ist und dass sie eine Frau ist. Sie steht also sehr weit unten auf der gesellschaftlichen Leiter. Darüber hinaus erfahren wir noch eine Sache über sie. 5 Männer hattest du und der jetzige ist nicht dein Mann. Das ist spannend. Das entspricht nicht den Erwartungen ihrer Zeit und auch nicht den Regeln, den Konventionen ihrer Zeit. Da sollte eine Frau möglichst nur einen Mann haben. Und es entspricht auch nicht den Erwartungen und Konventionen von denen, die wir, von uns, wenn wir die Geschichte lesen. Auch da stolpern wir drüber. Das spricht auch nicht dem, wie wir uns manchmal Leben vorstellen. In der Zeit war Ehe als lebenslanger Bund wichtig zur finanziellen Absicherung, damit man Kinder bekommt, die einen irgendwann durchs Leben tragen, wenn man alt ist. So Altersvorsorge ging nicht anders, es ging nur über Kinder. Und auch zur rechtlichen Absicherung. Die Frau darf ohne den Mann gar nicht viel in der Zeit, sehr wenig sogar. Es ist immer der Mann, der die wichtigen Geschäfte führt. Und wir haben natürlich die wahre Liebe bei uns als Ideal. Die eine Ehe, die unser Leben begleitet. Das Leben dieser Frau bricht diese Erwartungen. Das Leben dieser Frau bricht diese Konventionen. Und das war es auch schon. Mehr wird an der Stelle gar nicht gesagt. Es gibt keine Auflösung, was da jetzt los ist, warum ihr Leben so gelaufen ist. Das wissen wir nicht. Und da kommt unsere Fantasie ins Spiel. Da kommen unsere Versionen von dieser Frau ins Spiel. Was war deine Version von der Frau? Woran hast du gedacht? In meinem Kopf war die Frau als Sünderin abgespeichert. Vielleicht eine Prostituierte. Vielleicht war sie auch einfach nur so, mit vielen Männern nacheinander zusammen. Aber Sünderin ist direkt abgespeichert, passt. Verstößt bewusst gegen das Ideal der Ehe. Hat dieses Leben so gewählt. Sie ist selbst schuld an ihrer Situation. Sie ist mittags am Brunnen, weil sie sich der Kritik des Dorfes nicht aussetzen will. Weil sie das Gerede nicht hören will. Das gibt eine sehr schöne Geschichte. Jesus offenbart sich nicht nur einer Frau, sondern auch noch einer Sünderin. Einer Außenseiterin aus Sicht der Juden, mit dem man sowieso keinen Umgang hat. Den offenbart sich Jesus als erster Stelle. Aber werden wir damit dieser Frau gerecht? Ich glaube ehrlich gesagt nein, weil da ist ganz viel Interpretation im Spiel. Wir nehmen so ein paar Aussagen des Textes und spinnen uns daraus eine lange Geschichte. Und damit passiert was, was wir Menschen echt gerne machen. Wir geben der Frau die Schuld an ihrem Leben. Sie ist selbst schuld an der Situation, in der sie sich befindet. Wir brauchen uns nicht mehr damit zu beschäftigen, wo vielleicht wir als Gesellschaft Schuld haben oder wir als Mitmenschen Schuld haben. Es gibt ja eine einfache Erklärung. Die Frau hat ja unserer Meinung nach schuldhaft gehandelt. Darüber zu reden ist viel einfacher. Man braucht nicht über sich selbst nachzudenken. Das eigene Bild von sich selbst wird nicht angekratzt. Das nennt man Täter-Opfer-Umkehr. Und es begegnet einem immer wieder. Menschen, die Bürgergeld beziehen, die wollen ja eigentlich gar nicht arbeiten. Obwohl es eigentlich vielen Menschen einfach eine Ausbildung fehlt. Sie Kinder erziehen oder sie krank sind. Da gibt es viel mehr Geschichten. Oder einem Kind gegenüber. Das andere Kind hat dich doch nur geschlagen, weil du das Spielzeug geklaut hast. Schön einfach. Das Kind ist wieder selbst schuld. Wir müssen uns nicht damit beschäftigen, dass bei uns Kinder geschlagen werden, weil das Kind hat es ja ausgelöst. Euch fallen bestimmt noch viele Beispiele ein, wo der Person, die Gewalt erfahren hat, die Schuld daran gegeben wird. Was hattest du denn an? Und wie gesagt, wenn wir genau reinschauen, bietet der Text die Erklärung gar nicht. Vor allem, weil der Text von Ehe spricht und Ehe scheiden konnten in der Zeit sowieso eigentlich nur die Männer. Da passt Prostitution gar nicht rein. Eine andere Erzählung ist, die Frau als arme Frau sich vorzustellen. Eine Frau, die in der Gesellschaft auf die Versorgung durch Männer angewiesen ist, die alleine überhaupt nichts ist, die alleine überhaupt nichts kann und die deswegen einfach fallen gelassen werden kann, wenn sie mal nicht bequem ist, wenn sie sich vielleicht gegen Gewalt wehrt, wenn da mal eine überdrüssig ist und anscheinend, vielleicht wurde sie das in der Vergangenheit, 5-mal. Vielleicht kann sie auch keine Kinder bekommen und ist deswegen nicht mehr interessant. Und der jetzige Mann, der ist nicht mal mehr bereit, ihr dieses Sprechen einer Ehe zu geben und ihr damit einhergehenden Sicherheiten zu geben. Und er braucht es ja auch nicht, weil sie schon so verzweifelt ist. Sie ist ausgeliefert und isoliert. Jesus wendet sich den Verlorenen zu, den Armen, denen, die keine Perspektive mehr haben. Ich glaube, auch aus dieser Auslegung kann man viel Kraft ziehen. Es ist ein schöner Gedanke, dass sich Jesus gerade denen zuhört. Und es passt ja auch in jedes Evangelium gut rein. Und Jesus versteht es, ihr zuzuhören. Er verurteilt sie nicht. Und er zeigt sich besonders den Bedürftigen. Aber ich glaube, auch der Erzählung hat einen kleinen Haken. Die Frau wird zu einem Opfer. Sie ist nur noch Objekt unserer Geschichte. Sie handelt gar nicht mehr selbst. Ihr wird gar nicht mehr zugetraut, selbst zu handeln. Alle anderen handeln für sie. Obwohl wir über diese Frau gar nicht viel wissen. Auch da schieben wir sie wieder in eine Schublade, weil diese Schublade gut zu unserer Geschichte, zu unserer Erzählung von dieser Frau passt. Und da müssen wir aufpassen. Es gibt noch andere Erklärungen, zum Beispiel die Möglichkeit, dass die Frau gar nicht arm ist, sondern reich. dass sie super viel Initiative hat, dass sie nicht darauf angewiesen ist auf die Ehe, dass sie diese Versorgung und die Altersvorsorge gar nicht braucht. Das hat den Vorteil, dass der Frau nicht mehr die Initiative und die Kontrolle abgesprochen wird, sondern dass wir ihr diese zusprechen, dass sie selbstbewusst ist, dass sie sich vor Gewalt schützen kann, dass sie nicht mehr von den Männern abhängig ist, dass es also bewusste Wahl an der Stelle auch ist. Und das fasziniert mich an dieser Interpretation, dass der Frau Agenda zugesprochen wird, Handlungsmacht zugesprochen wird. Sie ist nicht mehr Opfer ihrer Umstände, sie handelt selbst. Es ist nicht mehr eine arme Frau, die von Jesus gerettet werden muss, sondern es ist eine Frau, die Jesus auf Augenhöhe begegnet, die mit Jesus theologische Gespräche führt, auf Augenhöhe. Wie der Pharisäer Nikodemus, ein paar Sätze weiter vorne, der mit Jesus auch auf Augenhöhe theologische Gespräche führt. Eine Frau, die aus dem Schubladen ihrer Zeit ausgebrochen ist und für sich selbst kennt. Aber auch das ist nur eine Interpretation. Auch da füllen wir nur diese Leerstelle aus. Auch das ist erstmal im Text nicht drin. Und das ist auch Thema des Textes gar nicht. Thema des Textes ist die Selbstoffenbarung von Jesus als Messias. Und die Geschichte der Frau, ihr Hintergrund, bleibt im Dunkeln. Das spielt eine nebengeordnete Rolle. Aber warum beschäftigen wir uns damit jetzt? Ich glaube, es ist in uns drin, diese Leerstelle füllen zu wollen. Deswegen machen wir das Ganze. Wir machen das sogar unbewusst. Und da nehme ich mich nicht aus. Auch ich fühle diese Leerstelle unbewusst, habe die Leerstelle unbewusst gefüllt. Ich dachte ja, ich hätte einen Text ausgesucht, wenn es um Gewalt geht. Ich glaube, dass es uns gerade deswegen besonders helfen kann, über diese Leerstelle mal nachzudenken, über diese Interpretationen mal nachzudenken, weil sie Platz für uns und unsere Geschichten und unsere Schubladen bieten. Weil man wie so oft aus der Interpretation, die wir führen, mehr über uns lernt, als über das, was wir eigentlich interpretieren. Und ich glaube, aus dieser Interpretation können wir was über unseren Umgang miteinander und unseren Umgang mit Gewalt lernen. Und da können wir beim Schubladendenken anfangen. Wir hören eine Sache über die Frau. Sie hatte 5 Männer und der jetzige ist nicht ihr Mann. Und sofort machen wir Schubladen auf. Das ist auch kein Wunder. Wir brauchen Schubladen, um in dieser Welt zurechtzukommen. Die Welt ist zu komplex, um nicht irgendwo in Schubladen, in Mustern zu denken. Sonst könnten wir gar nicht schnell reagieren. Sonst könnten wir gar nicht entscheiden, wem wir vertrauen wollen. Aber diese Schubladen können verhindern, dass wir uns auf Menschen einlassen, dass wir Menschen eine Chance geben, dass wir Menschen Raum lassen, ihre Geschichte zu erzählen. Weil unsere Schublade von jemandem wird nie den ganzen Menschen umfassen. Es gibt immer Dinge, die wir nicht sehen von einem Menschen, die wir nicht wahrnehmen von einem Menschen, die wir noch nicht von einem Menschen gehört haben. Das Menschen überraschen uns immer wieder. Und vor allem kann das zu einem Problem werden, wenn Dinge nicht in unser Weltbild passen. Bei uns passiert sowas nicht. Das ist so ein ganz entscheidender Satz, wenn wir über sexualisierte Gewalt reden. Bei uns passiert sowas nicht. Da ist die Schublade, sie lügt. Oder es ist nicht wirklich passiert. Viel einfacher, als unser Weltbild zu hinterfragen. Unser Weltbild einen Riss bekommen zu lassen. Da ist die Schublade, sie ist selbst schuld. Viel einfacher, als sich selbst Fehler einzugestehen. Vor allem, wenn wir auch noch von einem schambehafteten Thema reden. Und damit schützen wir nicht nur unser Weltbild. Wir schützen auch unser Bild von uns als Gemeinde oder von uns als Sportverein oder wo auch immer wir sind. Von uns als Gesellschaft. Wir verstehen uns als Gemeinde oft als liebevoller Ort, als sicherer Ort, als offener Ort, als eine tolle Familie. Und deswegen ist es oft einfacher, dann jemandem nicht zu glauben, als dieses Bild von uns Risse bekommen zu lassen. Weil wir dieses Bild schön ist und wir dieses Bild auch brauchen, weil es auch schön ist, in so einem Ort zu leben. Es ist oft ein einfacher Vorfall, unter den Teppich zu kehren, die wegzuschieben, als sich damit wirklich zu beschäftigen und zuzulassen, dass unser Bild von uns oder von uns als Gemeinde Risse bekommt. Aber Menschen und besonders Menschen, die Gewalt erfahren haben, brauchen jemanden, der ihnen zuhört. Sie brauchen eine Person, die sie nicht in Schubladen steckt, sondern die bereit ist, sich mit der eigenen Schuld, mit der eigenen Scham, mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen. Eine Person, die bereit ist, ihr eigenes Weltbild hinterfragen zu lassen. Dabei ist es aber wichtig, Menschen Zeit zu lassen, wenn sie erzählen. Gerade wenn es um Gewalt geht, um Scham, brauchen Menschen Zeit, um Vertrauen aufzubauen, um sich zu öffnen, um selbst sprachfähig zu werden. Man kann meistens gar nicht von Anfang an sprechen, man muss Schritt für Schritt sich weiter öffnen. Man braucht Vertrauen, dass man nicht in Schubladen gesteckt wird. Man braucht Vertrauen, dass einem geglaubt wird. Vertrauen, dass die andere Person sorgsam mit dem Anvertrauten umgeht. Wie geht Jesus jetzt mit dieser Frau um? Er spricht überhaupt mit dieser Frau, das ist schon ein schöner Schritt, obwohl sie ja Samariterin ist, nicht nur Samaritanerin, sondern auch eine Frau, denen er sowieso eigentlich mit Vorsicht begegnen würde. Aber er spricht mit dieser Frau, die deutlich unter ihrer Würde ist. Vielleicht würde man das so ausdrücken. Und ich kann mir sehr gut Zeitgenossen von Jesus vorstellen, die das genauso sagen würden. Und er spricht nicht nur mit ihr, er lässt sich auf ihre Fragen ein und nimmt diese Fragen ernst. Die Frage nach dem Wasser, die Frage nach dem Messias, die nimmt er ernst. Und offenbart sich darin als Messias. Eine unbedeutende Frau, die er auf der Straße getroffen hat. Ihr merkt, ich bin wieder in einer meiner Interpretationen drin, aber trotzdem finde ich das da super wertvoll. Und das ist ja für uns auch super wertvoll, Menschen zuzuhören. Auch wenn die nicht ganz dem entsprechen, wie wir uns das vorstellen. Auch wenn die ein bisschen seltsam sind. Auch wenn sie ein bisschen anstrengend sind, brauchen diese Menschen auch jemanden, der ihnen zuhört, der ihnen glaubt, der sie ernst nimmt. Und Jesus zeigt der Frau, dass er von ihrer Situation weiß oder zumindest ahnt. Er öffnet ihr die Tür, darüber zu reden. Bring deinen Mann hierher. Du darfst über deine Zeit reden. Du hattest 5 Männer und der jetzige ist nicht deiner. Du darfst mit mir darüber reden. Du darfst dich mir öffnen. Aber er zwingt sie auch nicht dazu. Die Frau geht darauf nicht ein und dann geht es auch weiter. Er zwingt sie nicht, darüber zu reden. Er sieht, dass den Raum, den er geöffnet hat zum Reden, dass sie den nicht nutzen will. Und er lässt sie damit die Zeit, die sie braucht. Er hätte ja auch Nachbauen und Heilung aussprechen können. Würden wir manchmal gerne tun. Aber das tut er nicht. Die Beziehung zu dieser Frau ist ihm wichtiger als die Heilung. Er beschämt sie nicht. Er lässt ihre Aussagen stehen. Er glaubt ihre Aussage. Und er steckt sie nicht in Schubladen. Wir wissen nicht, wie die Geschichte der Frau weitergeht. Wir wissen auch immer noch nicht, was es mit diesen Männern eigentlich auf sich hat. Aber ich glaube, da kann ein guter Grundstein gelegt worden sein. Und daraus können wir viel lernen. Was können wir also machen, wenn wir Menschen begegnen? Menschen wie der Frau aus der Geschichte. Menschen, die eine herausfordernde Lebensgeschichte haben. Menschen, die möglicherweise Gewalt erlebt haben. Das sind, glaube ich, 3 Sachen. Wir können da sein und zuhören. Offenheit signalisieren. Offen sein, unsere Schubladen hinterfragen zu lassen. Schuldgefühle zulassen. Wir können den Menschen glauben. Ihren Geschichten glauben, auch wenn diese Geschichten uns herausfordern, auch wenn die Geschichten drohen, unser Bild von uns als selbst oder von uns als Gemeinde kaputt zu machen. Und wir können den Menschen Raum und Zeit lassen, dass sich niemand öffnen muss, vor allem niemand sofort öffnen muss, sondern der Raum und Zeit ist, Vertrauen aufzubauen, zu lernen, darüber zu reden. Und dazu möchte ich euch Mut machen, das mitzugeben und immer wieder so Gespräche zu ermöglichen, so offen dafür zu sein, Raum zu schaffen, wo Menschen reden können, im Vertrauen darauf, dass sie ernst genommen werden. Weil dadurch Dinge sich verändern können, weil dadurch Dinge offenbar werden können, die passieren, die wir immer wegdrücken.